Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. Die kommende halbe Stunde ist zusammengestellt von Radio Dreieckland aus Freiburg. Wir hören Beiträge von verschiedenen freien Radios und zu verschiedenen Themen. Die heutigen Themen sind vielfältig. Beginnen wir mit dem ganz aktuellen, wobei es eigentlich nicht nur den 8. März betrifft, sondern uns alle permanent. Die Farbe Pink. Und was hat Pink in der sogenannten westlichen Welt mit dem Frauentag zu tun? Und wieso geht es mit Unterdrückung einher? Danach schauen wir in die arabische Welt und versuchen der Frage nachzugehen, wie es denn weitergehen könnte und ob eine Demokratie in arabischen Ländern jetzt möglich ist. Außerdem geht es um die Einlagerung von CO2 unter der Erde. Warum Greenpeace dagegen versucht, aktiv zu werden, berichten wir im zweiten Teil der Sendung. Und am Ende der halben Stunde Zip FM machen wir eine Bauchnabelbetrachtung. Wir schauen auf die freien Radios der Welt. Genauer, wir schauen oder hören auf die vergangene AMAG-Konferenz. Die Farbe rosarot ist Sinnbild für den neuen Sexismus. So sieht das die Britin Natasha Walters. Sie ist Journalistin und Autorin, aber allen voran ist sie Feministin. Vor 10 Jahren erschien ihr erstes Buch, in dem sie sagte: Wir haben den Sexismus überwunden, nun können wir uns um die wichtigen Dinge kümmern, nämlich um die Gleichstellung von Frau und Mann. In ihrem neuen Buch Living Dolls revidiert Natasha Walters ihre Aussage von damals. Sexismus ist allgegenwärtig. Frauen sehen in der heutigen Popgesellschaft aus wie Puppen. Bei der jungen Generation grassiert das Castingfieber und Mädchen zeigten sich freiwillig halbnackt in Magazinen und im Fernsehen. Die Farbe rosa-rot dominiert die Spielzeugabteilung und Mädchenzimmer. Und das gefällt Natasha Walters überhaupt nicht. Cheyenne Malkai von Radio Rabe aus Bern hat Natasha Walters getroffen.
Natasha Walters, während wir zusammen sprechen, liegt vor mir mein rosafarbenes Notizbuch. Ihr Buch Living Dolls greift zu Beginn weg gerade die Farbe rosarot auf. Was ist los mit rosarot?
What's the matter with pink?
Yes, obviously if pink was just a color that young girls dress in, you know, one can't be against that, but I think
wäre rosa nur eine Farbe, die Mädchen gerne tragen, hätte ich kein Problem. Aber ich mache mir Sorgen über die Art, wie kleine Mädchen in diese rosarote Welt gedrängt werden. Das fängt schon bei der Geburt an. Als meine Tochter zur Welt kam, erhielten wir einen Schwall von rosaroten Karten, rosaroten Kleidern und rosarotem Spielzeug. Damit geben wir den Mädchen einen sehr engen Rahmen von der Bedeutung des Frauseins. Das Ideal, das ihnen damit vermittelt wird, ist: Ja, es ist pink, es ist süß, es geht um Prinzessinnen und Feen, es geht darum, hübsch auszusehen und mit Puppen zu spielen. Dieses rosarote, feminine Ideal verfolgt die Mädchen bis ins Erwachsenenalter, wenn man sie ermutigt, sich süß und sexy zu kleiden. Diese puppenartige Pinkness wird total sexualisiert. Und diese Sexualisierung hat etwas mit dem enormen Wachstum der Sexindustrie zu tun.
And that sexualization is very much tied into the growth of the sex industry.
Sie haben selber eine Tochter, haben Sie irgendwie versucht, sie von dieser rosaroten Prinzessinnenwelt fernzuhalten?
I didn't want to be the kind of mother that, you know, stopped my daughter from playing with Barbie dolls or stopped her having princess dresses.
Ich habe beschlossen, meiner Tochter nichts wegzunehmen. Ich wollte keine Mutter sein, die ihrer Tochter verbietet, mit Barbies zu spielen oder sich als Prinzessin zu verkleiden. Aber als Eltern haben wir einen Einfluss auf das Leben und die Haltung unserer Kinder. Deshalb habe ich sie ermutigt, sich anders zu verhalten, als man es von Mädchen erwartet, herauszufinden, was es sonst noch alles gibt, außer dieser rosa Puppenwelt. Wir Eltern sollten besorgt sein, weil den Rest der Welt können wir nicht ausblenden. Den Mädchen wird heute vermittelt, dass sie nicht erfolgreich sind, wenn sie nicht in dieses enge Frauenbild passen. Da geht es nur noch um das gute Aussehen, darum sexy zu sein. Ich glaube auch, dass sich viele junge Frauen als Versagerinnen fühlen, wenn sie diesem Frauenbild nicht entsprechen.
Whatever else young women do, however clever they are, whatever they're aspiring to, they tend to feel, I've failed if I don't live up to that image of femininity.
Aber das Bild der perfekten Frau gibt es schon seit immer. Jedes Zeitalter hatte sein ideales Frauenbild. Und das war immer mehr oder weniger so, dass Frauen schön und feminin auszusehen haben. In welche Richtung hat sich denn das jetzige Frauenbild verändert?
There's always been these narrow artificial ideas of femininity that women are encouraged to aspire to.
Ja, dieses unechte Bild davon, was Weiblichkeit bedeutet, besteht schon lange. In der heutigen Zeit aber heißt feminin sein auch sexy sein. Und das kommt davon, dass die Sexindustrie im Mainstream angekommen ist. In meinem Buch analysiere ich den Einfluss der Sexindustrie auf unseren heutigen Alltag. Pornografie ist im Internet frei zugänglich, Pole und Table Dance sind zum Trend avanciert. Heute wird uns vermittelt, dass es erstrebenswert ist, in der Sexindustrie tätig zu sein. Man sagt, für Frauen sei das befreiend und stärkend.
Even liberating, even empowering for young women.
Die heutige Jugend scheint voll dem Casting-Fieber erlegen zu sein. Die meisten Jugendlichen wollen um jeden Preis ins Fernsehen. Aber da kommt es dann meistens nicht drauf an, ob man wirklich etwas kann. Besonders bei den Mädchen ist es so, dass sie vor allem gut aussehen müssen. Sie schreiben in ihrem Buch über die Nachfrage und das Angebot solcher, nennen wir es, Fleischbeschauungen. Wie verhält sich denn das genau? Wird das Frauenbild so gezeigt, weil wir es so sehen wollen? Oder wollen wir es so sehen, weil es uns so gezeigt wird?
I found it very interesting when I went and interviewed the people that are responsible for creating this culture.
Ich habe mit vielen Menschen aus der Branche gesprochen, mit Verantwortlichen von Hochglanzmagazinen und Fernsehshows. Leute, die Mädchen dazu ermutigen, sich sexy zu präsentieren. Was mich betroffen gemacht hat, ist, dass diese Leute sagen, die Konsumenten wollen dieses Frauenbild sehen. Wir geben den Leuten nur, wonach sie auch verlangen. Als wäre der Markt die einzige Messlatte für Moral in unserer Gesellschaft. Es ist an der Zeit, dass wir uns wehren und sagen, okay, das verkauft sich vielleicht, aber das heißt nicht, dass es uns auch gefällt. Wir wollen auch andere Frauenbilder sehen und einen anderen Blick auf Sexualität bekommen. Wir wollen nicht nur das zu sehen bekommen, was die Industrie uns verkaufen will.
Other kinds of femininity, other ways of looking at sexuality, not just the ones that the market is getting behind.
Da kommen wir zur großen Diskussion der Wahlfreiheit. Damit setzen Sie sich, Natasha Walters, in Ihrem Buch Living Dolls sehr eingehend auseinander. Es gibt die eine Seite, die sagt, die Frauen haben die freie Wahl, sich so zu geben, wie sie wollen. Sie aber sagen, wir haben eben keine Wahl, weil wir von Kindsbeinen an in die rosarote Püppchenwelt gedrängt werden.
I think that's a really good point, because obviously this is the criticism that's always leveled at feminists or those who want to create a more equal society.
Die Frage der Wahlfreiheit wird immer benutzt, um gegen feministische Ansätze zu argumentieren. Uns wird immer gesagt, das ist doch okay, wenn Frauen für sich entscheiden, Pole Dancing zu machen, sich nackt auszuziehen für ein Magazin oder sogar als Prostituierte zu arbeiten. Das sind nicht immer freie Entscheidungen, denn Frauen bekommen starke Signale, welches Verhalten belohnt wird und welches nicht. Und auch wenn es eigene Entscheidungen sind, manche davon sind schlecht für die Frauen selber und für die Frauen drumherum. Ich glaube, wir müssen sagen können, okay, du hast dich entschieden, aber ich finde es eine schlechte Entscheidung.
Some of these choices are bad choices. Some of these choices are damaging choices, both for the women that make the choices and for the other women around her who are affected by her choice. And I just think we should, you know, have the confidence to stand up and say, okay, you made that choice, but I don't support your choice. I don't think that's a great choice.
Wir leben in einer übersexualisierten Zeit. Heute verkauft sich alles mit Sex. Autos, Frühstücksflocken, Kleider, Filme, Sex selbst. Da liegt ihre Kritik. Andererseits könnte man sagen, die sexuelle Befreiung hat endlich stattgefunden. Wie sieht für Sie die gute Seite des freien Umgangs mit Sexualität aus?
I think that's an important point, because, you know,
ich habe mein Buch nicht in der Absicht geschrieben, die Frauen wieder in die 50er Jahre zurückzukatapultieren. In einer Zeit, wo wir alle Angst hatten, über Sexualität zu sprechen und alles versteckt passiert ist. Aber es braucht eine wirkliche sexuelle Befreiung, wo Frauen sich in ihrem Körper wohlfühlen, wo wir keine Angst haben, über unsere Lust und unsere Wünsche zu sprechen. Heute herrscht eine Übersexualisierung und die Frauen haben eine gequälte Beziehung zu ihrem Körper. Und dabei sind sie fast nicht mehr fähig, ihre Sexualität auszuleben.
They've actually got quite a punishing attitude to their own bodies. And they feel they've got to measure up as a sexual object rather than being able to be sexual.
When you talk about woman as a sexual object, there is obviously the man who put their parts.
Unsere Gesellschaft besteht aus Frauen und Männern. Und diese übersexualisierte Gesellschaft hat ja auch Auswirkungen auf die Männer. Wenn wir wieder zurückgehen zu den Kinderabteilungen, die voll von rosaroten Mädchenspielsachen sind, welchen Einfluss hat das auf kleine Jungs?
Stereotypes even with small children.
Obviously, this culture, which boxes girls.
Mädchen werden in die rosarote Ecke gestellt, die Jungen in die blaue Ecke. Und dieses Rollenbild hat auch für Jungs und Männer negative Auswirkungen. Denn das männliche Rollenbild vermittelt ebenfalls ein Extrem. Jungs müssen hart sein, dürfen keine Gefühle zeigen und wenn sie es tun, werden sie als homosexuell verspottet. Männern wird auch eingeredet, keine guten Eltern zu sein. Männern wird auch eingeredet, keine guten Väter zu sein.
In your book you say,
Natasha Walters, in Ihrem Buch schreiben Sie, es braucht keinen Feminismus, der total politisch korrekt ist, um die Gleichstellung von Frau und Mann zu erreichen. Wie sieht denn der gut funktionierende und praktische Feminismus der heutigen Zeit aus?
Feminism today.
Well, for me, my feminism is very, very inclusive. Basically, everyone is invited to the feminist party, so long as they believe in equality between men and women. So,
mein Feminismus ist sehr einschließend. Das heißt, alle sind dazu eingeladen, Feminismus zu leben, solange sie oder er an die Gleichheit von Mann und Frau glaubt. Auch Männer können Feministen sein. Ich habe keine Regeln, wie Feministen aussehen sollten, was eine Feministin oder ein Feminist tun oder sagen sollte. Man kann den Feminismus fördern, indem man mit den Menschen spricht. Und natürlich kann man auch aktiv werden, zum Beispiel in feministischen Gruppierungen.
So I think it's a whole spectrum and I don't think we should get too hung up on, you know, exactly what the perfect feminist would do.
You wrote the book.
Vor 12 Jahren haben Sie Ihr erstes Buch geschrieben. Letztes Jahr ist Ihr aktuelles Buch Living Dolls zur übersexualisierten Gesellschaft erschienen. Und worüber schreiben Sie in 10 Jahren?
My first two books have been very much about the situation of women in Western Europe and the United States.
Meine ersten beiden Bücher befassten sich mit den Frauen in den USA und in Westeuropa. Mittlerweile arbeite ich mit Flüchtlingsfrauen aus aller Welt. Und das hat mir die Augen geöffnet dafür, für welche Grundrechte Frauen in anderen Teilen der Welt kämpfen müssen. Und auch dafür, welche internationalen Brücken wir bauen müssen, um die Gleichstellung weltweit voranzutreiben.
In order to create more equality for women globally.
Freiheitsdrang, Revolution, Umbruch und Bürgerkrieg. Vor 2 Monaten breiteten sich die Proteste gegen die autoritären Regime wie ein Lauffeuer von Tunesien über den ganzen Maghreb bis weit nach Osten aus. Nach Jahrzehnten des Stillstandes stehen viele arabische Länder nun vor einem fundamentalen Umbruch. Hinter sich lassen sie repressive Regime und verhasste Machthaber. Doch wo steuern sie hin? Wie steht die Chance, dass sich dort die Demokratie oder ein anderes Gesellschaftssystem etablieren kann? Und was für einen Einfluss hat der drohende Bürgerkrieg in Libyen auf die Nachbarländer? Darüber sprach Wilma Rall von Radio Rabe aus Bern mit dem schweizerisch-tunesischen Schriftsteller Amo Ben Amida.
Im Januar hat ja die Revolutionswelle, kann man fast sagen, in Tunesien angefangen, weiter nach Ägypten, in Jemen wurde demonstriert, in Bahrain, Libyen steht kurz vor dem Bürgerkrieg. Was ist passiert im arabischen Raum?
Ich glaube, die ersten zwei Revolutionen, die tunesische, die zum Glück mit relativ wenig Toten gelungen ist, und die ägyptische mit etwas mehr Toten, gaben Hoffnung, dass alle anderen Länder sich so befreien können. Jetzt ist es natürlich von der sozialen Stellung der Leute, vom Bildungsstand, aber auch vom Bewaffnungsstand. Wir hatten in Tunesien keine bewaffneten Bürger. In Libyen hat fast jeder Zweite eine Waffe. Ist es in Libyen jetzt viel, viel schwieriger? Und ich denke, dass der Ablauf dieser Revolution wird bezeichnend sein für die nächsten. Ich denke, dass in anderen arabischen Ländern die Regierungen härter zugreifen werden, weil man ja gesehen hat, Gaddafi kann seine Leute bombardieren und die Welt schaut mehr oder weniger zu, alle drohen, aber es passiert noch nichts. Also als Tyrann würde man dann sagen, ja okay, ich kann das also auch.
Warum denken Sie dann, hat es in Tunesien und in Ägypten geklappt, kann man sagen, dass die verhassten Machthaber gestürzt werden konnten und jetzt eben in Libyen und Jemen, Bahrain eben nicht? Also liegt es an den Machthabern selber?
Ich glaube, zum größten Teil liegt es an den Machthabern, am Charakter eines Machthabers selber. Jeder kann rechnen, so viele Tote habe ich auf dem Gewissen. Wenn ich jetzt weitermache, werde ich sowieso verlieren. Und ich bin überzeugt, Gaddafi weiß das. Er weiß, dass es nicht überlebt. Entweder bleibt er im Land und kommt vor Gericht, wird gehängt. Oder er geht ins Ausland, wird dort dann gefasst und vor dem Internationalen Gerichtshof gestellt. Also weiß er im Grunde genommen, ich habe eh alles verloren. Jetzt nehme ich so viele wie möglich mit. Das tönt sehr, sehr einfach. Vielleicht, aber traurigerweise, denke ich persönlich, ist es so. Wenn man nämlich sieht, Ben Ali bei allem, was er getan hat, er wusste, die Leute gehen nicht zurück. Und diesen Gedanken macht Gaddafi nicht. Und Hosni Mubarak hat genau dasselbe gemacht. Er ging weiter als Ben Ali in Sachen Dauer und Härte. Aber zu einem gewissen Punkt wusste er, jetzt muss ich mich zurückziehen. Und ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist, das Umfeld des Präsidenten oder der Machthaber, Berater, können einen solchen Mann dazu bringen, aufzuhören und zu gehen.
Wegen dem Bürgerkrieg in Libyen droht jetzt nun auch den Nachbarländern Ägypten und Tunesien eine humanitäre Katastrophe. Also Hunderttausende Flüchtlinge sind an den Grenzen. Wie denken Sie, werden die Länder damit umgehen können?
Es ist sehr prekär. Also es ist wirklich jetzt eine Frage von Tagen, wenn nicht sofort. Also wirklich, wirklich sofort Hilfe kommt von außen, ist es sehr, sehr problematisch. Also es gibt Bilder im Süden Tunesiens, an der Grenze, wo ich auch herstamme, wo man Flüchtlingslager hat, wie damals 48 in Palästina. Und es wird täglich prekärer, weil die sanitären Anlagen fehlen, Lebensmittel, Medikamente und so weiter fehlen, Verteuerung und Kriminalität steigt selbstverständlich.
Die internationale Gemeinschaft oder viele westliche Staaten, die hoffen immer noch, dass es eine Wende gibt hin zum demokratischen System. Viele Experten sagen, dass ein demokratisches System, wie es bei uns gibt, ist nicht das Richtige für die arabischen Länder. Was denken Sie?
Ich glaube nicht, dass es nicht das Richtige ist. Es ist genau das Richtige. Das Problem oder die Frage ist, sind die arabischen Bevölkerungen bereit für so etwas heute schon? Eine Frage der Zeit also. Ich glaube, dass Tunesien heute bereit ist. Wir haben ein sehr gut gebildetes Volk, das verstehen kann, lesen kann, surfen kann übrigens. Wenn man aber diesen Wissensstand eben außer Acht lässt, dann wird es problematisch. Also die Demokratie muss verstanden werden. Und das fängt jetzt erst an in Tunesien. Wir hatten 23 Jahre lang eigentlich nicht das Recht, darüber zu diskutieren. Also kann es auch nicht von heute auf morgen gehen. Und ich glaube, dass die Bevölkerung wird wachsen und reifen und verstehen, wie eine Demokratie funktioniert. Ich bringe immer das Beispiel bei mir in Tunesien und sage, in der Schweiz 50,5% sagen ja, 49,5% sagen nein und die Leute gehen am Montag arbeiten und reden nicht mehr drüber. Das wäre für uns unvorstellbar, aber es wird die Realität eines Tages.
In Brandenburg sind eine Menge Menschen stinksauer auf die Linkspartei. Die angeblich so antikapitalistische Partei der Arbeiterklasse stellt dort den Wirtschaftsminister. Und wie sieht die Ökologie- und Ökonomiepolitik aller Linkspartei vor Ort im Osten aus? Radio Lora München fragte nach bei Greenpeace-Energieexpertin Annike Peters. Warum standen am Wochenende vor den Toren des Parteitages der Linken Umweltschützer mit einer 2 Meter großen CO2-Bombe?
Die Linkspartei in Brandenburg setzt sich unter ihrem Wirtschaftsminister Christoffers sehr stark für die Abscheidung und Endlagerung von CO2 ein. Und wir von Greenpeace sehen darin ein großes Problem. Wir bezeichnen geplante CO2-Endlager auch als tickende Zeitbomben.
Nun ist das noch eine relativ neue Technologie, die da eingesetzt wird. Die CO2-Endlager, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, worum es da geht?
Heutzutage ist der Klimawandel ja ein Problem, was sich in aller Munde befindet. Und trotzdem versucht die Energieindustrie weiterhin Energie in Kohlekraftwerken zu erzeugen. Dabei entsteht ganz viel CO2. Und um weiter Kohlekraftwerke betreiben zu dürfen, wollen die Energiekonzerne das CO2 in den Kraftwerken abscheiden, also quasi auffangen. Dann wird das CO2 verflüssigt und dann soll es unter die Erde gepresst werden. Da die Kraftwerke meistens nicht dort sind, wo mögliche Endlagerstandorte sind, muss dann das verflüssigte CO2 erstmal mit LKWs oder Zügen oder über Pipelines zu den möglichen Endlagern gebracht werden und dann wird es dort in die Erde gepresst.
Nun, normalerweise, wenn man wissen will, wie gefährlich eine Technologie ist, muss man sich nur die Versicherungspolicen anschauen für diese Technologie. Wie sehen die denn in diesem Fall aus?
Auch die Versicherungsbranche hält die Risiken der CO2-Endlager oder für ein Wiederaustreten des CO2s für unkalkulierbar und sagt deshalb, das ist nicht versicherbar.
Die versichern es gar nicht?
Die versichern das nicht. Auch die Industrie scheint nicht so richtig daran zu glauben, dass das CO2 für 10.000 Jahre oder länger dort unten sicher im Untergrund verbleibt und setzt sich deshalb ganz stark dafür ein, dass die Haftung für mögliche Leckagen aus diesen CO2-Endlagern nach 30 Jahren schon auf den Staat übergeht. Das heißt, die Risiken müssen von der Bevölkerung, von der Gesellschaft getragen werden.
Nun hat man bei der Atomenergie bei den AKWs ja früher erlebt, dass die Menschen vor Ort durchaus nicht unbedingt gegen die Errichtung der Atomkraftwerke waren. Sie haben sich häufig auch eine Menge neue Arbeitsplätze versprochen. Wie ist das mit dieser Technologie in Brandenburg?
Man sieht schon daran, dass der Wirtschaftsminister sich für die Technologie einsetzt, dass er sich dadurch mit Sicherheit auch Arbeitsplätze im eigenen Land erhofft. Aber die Leute, die auf diesen möglichen CO2-Endlagern wohnen, die sind ganz, ganz stark dagegen. Die haben große Sorgen, dass das CO2 über irgendwelche Risse vielleicht wieder an die Oberfläche kommt. Es weiß auch niemand, wie das CO2 unten im Untergrund wirklich reagiert oder ob es dort nicht so die momentan dort vorliegenden stark salzhaltigen Wässer verdrängen durch den hohen Druck, mit dem es verpresst wird. Und diese salzhaltigen Wässer wiederum könnten dann das Grundwasser und das Trinkwasser versalzen und regelrecht verseuchen. Es gibt auf jeden Fall Anlass zu großen Sorgen und kann keine Sicherheit für die Bevölkerung gewährleistet werden. Deshalb lehnen wir diese Technologie ganz klar ab.
Nennen wir das Kind doch mal beim Namen, auch wenn es bei der Linkspartei überraschen mag. Für welchen Konzern profiliert sich der zuständige Minister der Linkspartei denn hier als Lobbyist?
Der Wirtschaftsminister Christoffers agiert ganz klar als Lobbyist für den schwedischen Energiekonzern Vattenfall. Vattenfall betreibt in Brandenburg große klimaschädliche Braunkohlekraftwerke und möchte das auch weiterhin tun und setzt sich deshalb stark für die CCS-Technologie ein. Ja, Christoffers ist ein Lobbyist für Vattenfall, ganz klar.
Und die Parteibasis, macht die das mit?
Die Parteibasis ist gespalten, würde ich sagen. Es gibt viele Menschen oder viele Parteimitglieder, die die Sorgen der Bevölkerung teilen. Sie stellt sich dennoch immer wieder hinter den Wirtschaftsminister.
In Deutschland gibt es mehrere freie Radios. In anderen Ländern der Welt heißen sie Community Radios. Radio Rabe aus Bern zum Beispiel ist ein Gemeinschaftsradio. Was diese Radios alles verbindet, ist, dass sie nicht profitorientiert arbeiten, dass sie versuchen, allen offen zu stehen und Minderheiten eine Stimme zu geben. Das unterscheidet sie von privaten und staatlichen Radiosendern. Damit diese auch einen Platz in der Medienlandschaft erhalten und aufrechterhalten können, müssen sie kämpfen. Und das tun sie unter anderem im Rahmen von AMAG, der Dachorganisation von Gemeinschaftsradios aus der ganzen Welt. Ende Februar fand in Irland die Europäische Amar-Konferenz statt. Vertreter und Vertreterinnen von Gemeinschaftsradios aus ganz Europa trafen sich in Dublin, um Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, zukünftige Strategien zu debattieren und natürlich auch, um über die Faszination der freien Radios zu plaudern. Ein Stimmungsbericht von Wilma Röll, die als Vertreterin von Radio Rabe aus Bern in Dublin dabei war.
Hi, ich bin Fredi von Radio Flora aus Hannover.
Nazywam się Ania Morawiec i pracuję w krakowskim radiu.
The oldest independent radio station in Hungary for 8 years.
Ja, ich bin Chris, ich arbeite beim freien Radio Visuelle in Tübingen, Deutschland.
Nire izena Mikel Etxebarria da. Luo son bizi naiz Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian.
Eta radio parte di una radio.
Ja, mit Name Rui Montevia, komme von Radio Bazaar i Aarhus und mit den anderen Stoßen in Dänemark.
César Rodríguez, soy venezolano, pero participo en Radio Vallecas de Madrid. Salud, un abrazo a toda la población, los amigos, compañeras y compañeros de Suiza.
An der Europäischen AMAG-Konferenz in Irland regierte die Vielfalt, nicht nur was die Sprachen anbelangt. Radiomacher und Macherinnen aller Altersstufen mit den unterschiedlichsten Interessen und Hintergründen nahmen am dreitägigen Gipfel in Dublin teil. Es hatte Personen, die Musik- oder Informationssendungen machen, es hatte Projektleiter und Vertreterinnen von nationalen Verbänden freier Radios. Was sie alle verbindet, ist die Faszination, in einem Gemeinschaftsradio mitzuwirken.
What I find fascinating about community radio is the fact that you don't face a kind of artificial barrier and that the people that I met there are simply full of passion and their main motivation is just about passion.
Anna Morawiec von Radiofonia im polnischen Krakau ist zuständig für die Projektarbeit. Sie meint, die größte Faszination an den Gemeinschaftsradios sei, dass keine künstlichen Barrieren existierten, dass man keine jahrelange journalistische Ausbildung brauche, um eine Sendung zu machen, und dass sich die Radiomacherinnen aus purer Leidenschaft engagierten. Rui Monteiro vom Freien Radio Basar in Dänemark sagt kurz und knapp:
Well, what is more important for me to work in community media is the freedom you have to create and to do.
Auch César Rodríguez vom Radio Vallecas in Madrid betont die Freiheit, die man als Sendungsmacher habe. Das Schönste aber fände er, dass sein Quartierradio allen offen stehe und dass er so das Gefühl habe, zu einer Gemeinschaft zu gehören.
Es ist ein Kollektiv, es ist ein Todo, es ist nichts ajeno a ti, es ist wie ein Medium der Kommunikation, das ich nie alcanzar para expresarme. No, ahí tú puedes llegar y estás abierto siempre el micrófono para tus denuncias, reclamos o inquietudes, simplemente. Que un medio convencional, claro, no es así, ya sabemos quiénes los manejan. No?
Und Chris Wohlwill, Projektleiter und Sendungsmacher beim Freien Radio Wüste Welle in Deutschland, meint:
Die Vielfalt von Aufgaben. Ich arbeite gern mit Menschen, ich mache gern Layout-Sachen, ich mache gern Online-Sachen, ich mag Kommunikation und ich kann mich mit all diesen Interessen beschäftigen und dabei etwas schaffen, was ich hinterher als Produkt betrachten kann, zum Beispiel das Ergebnis eines Projekts oder dass jemand was gelernt hat oder dass Jugendliche beim Radio bleiben und Spaß daran haben, da zu arbeiten.
Die freien Radios verbindet aber nicht nur die Faszination für die Vielfalt der Aufgaben, der Stimmen und der Musik. Sie haben auch ähnliche Probleme. Einerseits sind da die ewig knappen Finanzen, andererseits aber auch das Problem, dass ihre wichtige Bedeutung in der Medienlandschaft in vielen Ländern keine Anerkennung findet. So sei es dann auch ein wichtiges Ziel von AMARC, der Dachorganisation der freien Radios aus der ganzen Welt, die Stellung der alternativen Radios zu verbessern. Das sagt Mariano Sanchez, Präsident von AMARC Europa.
Bueno, yo creo que AMARC en este tiempo ha influido en algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con los temas de legislación en algunos países.
AMARC habe sich in den vergangenen Jahren vielerorts für die Verbesserung nationaler Gesetzgebungen engagiert, für bessere rechtliche Rahmenbedingungen für die freien Radios.
De las radios comunitarias se ha trabajado directamente prestando apoyo y soporte a algunas de estas organizaciones nacionales, lo hemos dicho en la asamblea, pero también se trabajó.
Zudem habe AMARC an der Deklaration des Europäischen Parlaments mitgearbeitet, die vor drei Jahren verabschiedet wurde. Dort wurde explizit festgehalten, dass die freien Radios einen wichtigen Beitrag leisten zur Stärkung der gesellschaftlichen Mitbestimmung der Demokratie in Europa.
Esta carta del Parlamento Europeo diciendo el interés, ¿no?, de los medios comunitarios.
Und das war's auch schon wieder von der halben Stunde ZFM. Die Redaktion lag heute bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Morgen gibt's wieder ZFM, dann produziert von Radio Unerhört aus Marburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.